Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. Es gibt zu wenig Wohnungen in vielen Regionen. Das würden die meisten wohl so unterschreiben. Aber so ganz stimmt es nicht. Eigentlich ist die Wohnfläche teilweise nur falsch verteilt. Viele haben ziemlich viel Platz, oft weil ihre Kinder ausgezogen sind oder der Partner nicht mehr lebt. Andere haben dagegen zu wenig. Kleine Denksportaufgabe. Unter welchen Bedingungen würden Sie, wenn Sie ein, zwei Zimmer zu viel hätten, in ein kleineres Haus ziehen oder eine kleinere Wohnung? Darüber reden wir gleich. Die Landwirtschaft könnte durchaus weniger klimaschädliche Gase ausstoßen, wenn sie dafür einen starken Anreiz hätte. In Dänemark, da kommt er jetzt. Und wir fragen uns auch, ob bald die Kreditzinsen sinken könnten. Wir beginnen aber recht intim. Metalle in Tampons. Das klingt erstmal gruselig. Forscher aus den USA von der Columbia University in New York und der Uni Berkeley haben jetzt welche gefunden, die da eigentlich wirklich nicht hingehören. Blei und Arsen zum Beispiel. Ist das jetzt schlimm oder vielleicht nur halb so wild? Lena Bodewein hat sich da tiefer reingearbeitet und mit Forscherinnen gesprochen.
Wenn man jetzt diesen Tampon in einem Liter Wasser auflösen würde, so wie er jetzt ist, und würde dieses Wasser trinken, dann wäre Blei 10-mal höher, als nach den Trinkwasserregularien der EU erlaubt ist. Also wäre 10-mal mehr.
Katrin Schilling ist analytische Chemikerin an der Columbia University in New York und Co-Autorin einer Studie, die in jüngster Zeit für Aufsehen gesorgt hat. Tampons als eine Quelle der Exposition von Metalloiden, so der Titel. Sprich, wie viel womöglich toxische Metalle führen menstruierende Menschen sich zu? Generationen von Frauen benutzen über Jahrzehnte ihres Lebens hinweg Tampons, um Periodenblut diskret aufzufangen. Aber was ist da drin?
Das ist einfach nicht erforscht worden. Und jetzt hat diese Forscherinnengruppe also einmal untersucht, was gibt es da für Schwermetalle in Tampons und kam da auf diese Ergebnisse, dass eben Blei, Cadmium und Arsen in Tampons zu finden ist.
Mandy Mangler ist Chefärztin zweier Kliniken für Gynäkologie und Geburtshilfe in Berlin. Die Spezialistin für feministische Medizin ist nicht an der Studie beteiligt, aber auch nicht erstaunt über die Ergebnisse.
Und welche Gesundheitsschäden damit verbunden sind, das weiß man einfach nicht. Und das ist ein gängiges Problem in der Frauenheilkunde.
In großen Studien wurden Zusammenhänge von Metallbelastung und allgemein erhöhter Sterblichkeit, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Schlaganfall und Krebs gefunden. Wie genau die Giftstoffe aus den Tampons im Körper wirken, ist unklar. Aber
wenn man das eben vaginal ausgesetzt ist, wird es ja viel schneller über den Körper aufgenommen. Und es wird eben nicht erstmal über die Leber, die Giftstoffe werden ja normalerweise über die Leber gefiltert. Aber über diesen Kreislauf sozusagen geht es erstmal durch den ganzen Blutkreislauf, bis es dann eben erst zur Leber gelangt. Das heißt, die Giftstoffe können sich viel leichter verteilen oder eben Schaden anrichten.
Katrin Schilling, ihre Doktorandinnen und die anderen Forschenden testeten insgesamt 24 Tamponsorten verschiedener Marken und Stärken. Und alle enthielten die 16 Metalle, auf die Produkte hin analysiert wurden, von Arsen bis Zink.
Den einzigen Unterschied, den wir gesehen haben zwischen Bio- und Nicht-Bio-Produkten, ist eben, dass wir mehr Arsen in den Bio-Produkten finden als in den Nicht-Bio. Aber wir haben mehr Blei in den Nicht-Organischen gefunden als in den Bio-Produkten. Also.
Und das findet die Forscherin besonders bedenklich. Schwermetalle wie Blei sind immer giftig, egal in welchen Konzentrationen. Zwischen 7,5 und 12 Millionen Frauen nutzen Tampons in Deutschland, je nach Umfrage. Mehr als die Hälfte der menstruierenden Personen jedenfalls. In den USA sogar bis zu 80%.
Warum wird die Frauengesundheit immer vernachlässigt in dem Sinne oder nicht genug kontrolliert? Ich habe so diese Idee, wenn es jetzt Männer betreffen würde, ich weiß nicht, ob man das sagen würde, wäre das Thema wäre anders behandelt worden.
Wie die Metalle in die Tampons gelangen, ist nicht klar. Baumwollpflanzen können sie über Wasser, Luft oder Boden aufgenommen haben oder sie wurden hinzugefügt als Weißmacher oder antibakterieller Wirkstoff. Im Laufe ihres Lebens nutzen Frauen, so haben die Forschenden ausgerechnet, 7500 Tampons. Monat für Monat setzen sich die Frauen also dauerhaft toxischen Schwermetallen aus.
Man weiß jetzt mehr und mehr, dass eben diese chronischen Geringdosen auch einen Effekt haben.
Viele Fragen sind offen. Darum arbeitet Katrin Schilling schon an der Folgeforschung.
Kühe, Rülpsen. Inzwischen weiß das fast jeder. Sie stoßen bei der Verdauung Methan aus. Und das ist noch viel klimaschädlicher als CO2. Nun sucht sich die Kuh das ja nicht aus. Sie hat keine Wahl. Aber trotzdem können Menschen etwas tun gegen CO2-Emissionen in der Landwirtschaft generell. Das findet zumindest unser Nachbarland Dänemark. Dort ist man mutig. Dänemark führt als erstes Land eine Klimasteuer in der Fleisch- und Milchindustrie ein. In 5,5 Jahren sollen Landwirte dort einen Preis bezahlen für das Methan und das CO2, was ihre Tiere und auch ihre Höfe insgesamt ausstoßen. Das ist ein großer Anreiz, die Höfe in den kommenden Jahren klimafreundlicher zu machen. Das könnte vielleicht ein Vorbild sein, auch für Deutschland. Christian Blenker berichtet.
Ein Leben ohne Kühe kann sich Martin Pinhold kaum vorstellen. Der Däne hat seinen Hof im Süden Jütlands von seinem Vater übernommen. Damals gab es gerade mal 30 Kühe, erzählt er. Mittlerweile hat er aus dem kleinen Hof einen Großbetrieb gemacht mit 450 Tieren. Wenn die Klimasteuer kommt, kann diese Menge nun ganz schön teuer werden, rechnet er vor. Die Kosten könnten sich im Jahr auf bis zu 5,5 Millionen dänische Kronen belaufen, also umgerechnet fast 740.000 Euro. Das ist mehr, als wir in unserem Unternehmen verdienen. Wenn das so käme, könnten wir hier dicht machen. Aber viele Kühe heißt eben auch eine große Belastung für das Klima. Denn bei der Verdauung der Tiere entsteht das klimaschädliche Gas Methan. Deshalb will Dänemark nun als weltweit erstes Land reagieren. Ein Drittel der gesamten dänischen CO2-Emissionen entsteht in der Fleisch- und Milchproduktion, rechnet der Agrarwissenschaftler Jürgen Olesen vor. Das soll die Klimasteuer nun ändern.
Ideen mit Beskattungen.
Die Idee dieser Klimasteuer ist eigentlich, die Landwirte zu ermutigen, neue Lösungen zu finden und sie umzusetzen, sodass sie am Ende gar keine Steuern zahlen müssen. Die Steuer soll also als Anreiz dienen, neue Lösungen zu finden. Entscheidend sei zum Beispiel, was die Kühe fressen, sagt Bauer Nies Jort. Sein Hof ist mit etwa 100 Kühen deutlich kleiner als viele andere. Die Klimasteuer müsste er dennoch zahlen, wenn er nicht reagiert. Er will deshalb die kommenden Jahre nutzen, um die Futtermischung der Kühe zu verbessern. Wir können dem Futter zum Beispiel pflanzliches Fett hinzufügen, erklärt er. So entsteht bei der Verdauung weniger Methan. Den Mist und die Gülle können wir in Biogas umwandeln. Wenn wir das alles schaffen, werde ich am Ende wahrscheinlich fast vollständig von der Steuer befreit. Auch Neuseeland wollte einmal eine Klimasteuer in der Landwirtschaft einführen, scheiterte aber am Protest der Bauern. In Dänemark soll sie nun 2030 kommen. Experten hatten einen Kompromiss erarbeitet. Dabei sei man den Bauern auch entgegengekommen, zum Beispiel bei steuerlichen Entlastungen an anderer Stelle, sagt Agrarforscher Olesen. Ich denke, dass Dänemark hier einzigartig ist. Wissenschaftler, Berater und Bauern arbeiten eng zusammen. Außerdem haben wir eine lange Genossenschaftstradition. Die Landwirte arbeiten sehr eng mit den Molkereien, Schlachthöfen und Biogasunternehmen zusammen. Oft sind sie sogar an den Unternehmen beteiligt. Zurück auf dem Hof von Martin Pinhold. Mit seinem Sohn verlädt er ein paar Jungbullen in einen Viehtransporter. Hoppa. Wenn die finanzielle Belastung durch die Klimasteuer zu hoch wird, sagt er, kann er sich auch vorstellen, alle seine Tiere zu verkaufen. Die deutschen oder die polnischen Bauern zahlen gut dafür. 2000 Euro pro Bullen. Das ist schließlich gute Qualität. Aus Dänemark. Nach dem Sommer wird das dänische Parlament über die Klimasteuer abstimmen und damit wohl auch über die Zukunft vieler dänischer Bauern.
Würden Sie freiwillig, sagen wir, auf 1 bis 2 Zimmer verzichten, auf weniger Quadratmetern wohnen, aus einem zu groß gewordenen Haus ausziehen? Ökologisch wäre das vielleicht sinnvoll und würde vielen, die mehr Quadratmeter brauchen, helfen. Aber psychologisch und praktisch sind die Hürden doch ziemlich hoch. Das Forschungszentrum für Nachhaltigkeit beim Helmholtz-Zentrum Potsdam hat jetzt untersucht, wie die EU fördern könnte, dass Menschen freiwillig in eine kleinere Wohnung ziehen. Ich habe mit der Mitautorin der Studie, Dr. Haliki Kreinin, vorher gesprochen. Sie ist gebürtige Estin. Ich habe als erstes mit ihr darüber geredet, dass ich ziemlich ernüchternd fand, dass es offenbar gar nicht so viel gibt, was Menschen motiviert, in eine kleinere Wohnung zu ziehen.
Also ich glaube, die Menschen wollen ein Dach über dem Kopf. Sie wollen auch andere Dinge, zum Beispiel Sicherheit, Geborgenheit, soziale Anerkennung, Akzeptanz und Liebe und ihre hohe Position in der Hierarchie zu zeigen. Und ich glaube, deswegen ist es ein viel größeres Thema, ein schwieriges Thema, gerade weil die Bedürfnisse, die wir zu erfüllen versuchen, viel tiefer gehen als nur Wohnen.
Es ist ein großes emotionales Thema, weil eben Leute auch nicht aus ihrer Wohnung raus wollen, weil sie zum Beispiel ihren Kiez, ihre Umgebung gut kennen, weil sie dort gut vernetzt sind, weil sie nicht aus der gewohnten Umgebung raus wollen. Gibt es da denn Ideen, wie man sowas denn verändern könnte?
Ich glaube, wir müssen wirklich auch die Vorteile des kleineren Wohnens hervorheben, zum Beispiel geringere Kosten, weniger Wartungsaufwand. Also wenn wir in einer kleineren Wohnung oder kleinerem Haus leben, können wir Geld und Zeit sparen.
Weil Sie das gesagt haben, dass das auch geringere Kosten für viele bedeuten könnte. Jetzt ist es so, dass oft Menschen, die schon lange in einer Wohnung leben, ältere auch oft, dass die oft in einer Wohnung leben, die noch einen sehr guten alten Mietvertrag hat. Das heißt, die würden sich oft auch verschlechtern, wenn sie in eine kleinere Wohnung ziehen würden, weil sie dann einen neuen Mietvertrag abschließen würden, der teurer wäre. Das ließe sich ja vermutlich nur ändern, wenn man auch das Mietrecht verändert, sodass auch die Mieten höher gehen könnten in alten Mietverträgen. Und das würde wahrscheinlich für ziemlich viel Ärger sorgen.
Genau, also ich glaube, das ist so eine von dieser sehr schlechten Politik, die wir haben, dass die Mietpreise so hoch sind in Berlin zum Beispiel, dass ältere Menschen in diese großen Wohnungen, die können da gar nicht raus, weil es fehlen bezahlbaren kleineren Wohnungen, in die sie umziehen könnten. Und wir haben auch ganz viele andere so problematische Anreize und Politik, die irgendwie das Gegenteil von dem fördern, was wir brauchen.
Was meinen Sie damit?
Das fördert, dass wir Häuser und Wohnungen als finanzielle Sicherheit anschauen, anstatt als ein Wohnraum für jemanden.
Wenn man jetzt neu bauen würde, könnte man ja sagen, okay, dann machen wir mehr bedarfsgerechte Wohnungen. Aber es wird ja eben gerade nicht viel neu gebaut und Leute wollen nicht aus ihren alten Wohnungen aus verständlichen Gründen raus. Könnte man Menschen besser dabei unterstützen, ihre Wohnungen zu teilen, also zum Beispiel Wohnungsteile abzutrennen? Ist es überhaupt bautechnisch und von den Genehmigungen her so leicht möglich bei uns?
Es gibt viele andere Länder, zum Beispiel Schweden, die schon proaktiv solche Lösungen suchen für das Wohnen auf kleinerem Raum. Und wir brauchen sichere Gesetzveränderungen, die das erlauben, begrenzten Raum optimal zu nutzen. Zum Beispiel, also das ist eine Lösung wäre, Wohnungen anders aufzuteilen, aber schon Wohnungen so zu bauen, dass es möglich ist, zum Beispiel die später zu ändern.
Dass man auch diese gleich so anlegt, dass man sie später teilen könnte, ne?
Genau. Und da auch Wände irgendwie umbauen könnte. Ich glaube vor allem, dass Wohnen so ein Sicherheit- und Geborgenheitsthema auch. Also wir brauchen Veränderung, aber es muss so geschehen, dass die Leute sich sicher fühlen. Weil sonst, wir sehen das schon jetzt, wie heiß dieses Thema ist und wie viel da drinnen, wie viele Emotionen und Angst und so weiter.
Weil ja das Gefühl ist, da will mir jemand was wegnehmen. Da will jemand, dass ich mich verkleinere und der nimmt mir auch mein ganzes Umfeld weg. Was könnte denn da ein Anreiz sein, entweder die Wohnung umzubauen oder auszuziehen? Irgendwie vielleicht steuerliche Vergünstigungen, also Geld? Oder trifft es gar nicht so sehr diese emotionale Ebene, über die Sie ja auch sprechen, dass Menschen in ihrem sicheren Umfeld bleiben wollen?
Ich glaube, Geld ist einer der wichtigsten Themen generell. Dieses suffiziente Wohnen sollte leistbar sein. Und wir sollten keine solche Politik haben, die das fördert, wo es billiger ist, in eine sehr große Wohnung zu wohnen, als in eine kleine Wohnung zu wohnen in Berlin, weil man da schon eine langfristige Mietvertrag hat oder sowas. was wir generell jetzt in der Gesellschaft sehen, ist eine Müdigkeit. Also viele Leute haben Burnout, arbeiten viel zu viel. Kleinere Wohnungen zu Hause zu haben, das sollte auch so dargestellt werden, als eine Entlastung.
Es sagen ja auch sehr viele in Umfragen, dass sie, also die Hälfte der Menschen sagt in Umfragen, dass sie eigentlich kleiner wohnen wollen, dass ihnen das eigene Haus ein bisschen zu groß ist. Aber es bedeutet halt gleichzeitig noch Wohlstand, Prestige, man zieht nicht gerne um, weil dann andere denken, dem geht's nicht gut. Haben Sie das Gefühl, in anderen Ländern ändert sich dieses gesellschaftliche Narrativ schon, dass Wohnen auf weniger Raum auch gesellschaftlich attraktiver wird?
Also das ist ein klarer Outcome von unserer Research, dass Kosten ein großer Faktor sind und Gemütlichkeit, Bequemlichkeit und auch eben diese Normalität, dass man will von anderen akzeptiert werden. Die Politik sollte auch viel mehr tun für Entwicklung von neuen Formen von Co-Housing und so weiter, und um effizientere und kleinere Wohnräume zu fördern, wie wirtschaftliche Anreize für Downsizing und so weiter.
Frau Dr. Kreinin, wenn Sie eine einzige Maßnahme rausgreifen könnten, denn das haben Sie ja versucht rauszufinden, was eigentlich die EU machen könnte, um das anzustoßen. Was wäre die eine große Maßnahme, die die EU, die auch vielleicht die deutsche Politik anstoßen könnte, um es Menschen einfacher zu machen, auf kleinerem Raum gut zu wohnen?
Leider geht es sehr schnell zurück aufs Kosten. Also das leistbar zu machen, auf kleinere Quadratmeter zu wohnen, diese Politik irgendwie ändern, die das gerade das Gegenteil fördert, eben diese alten Mietverträge, aber ohne Unsicherheit zu bringen, eine Luxussteuer, davon könnten wir vielleicht neue Wohnungen schaffen.
Dr. Haliki Kreinin vom Forschungszentrum für Nachhaltigkeit beim Helmholtz-Zentrum in Potsdam hat mit anderen Kolleginnen untersucht, wie die EU fördern könnte, dass Menschen freiwillig in kleinere Wohnungen ziehen. Danke, Frau Dr. Kreinin.
Vielen Dank.
Die Europäische Zentralbank, die entscheidet heute wieder, ob sie die Zinsen senkt. Heute um 14:15 Uhr, um 14.15 Uhr. Selbst wenn die EZB jetzt nicht runtergeht mit dem Leitzins, was wahrscheinlich ist, langfristig in den kommenden Monaten könnte es tendenziell abwärts gehen. Werden dadurch Kredite auch billiger? Zuletzt sind beispielsweise Baufinanzierungen ja wieder etwas teurer geworden. Sebastian Schreiber nimmt das große Ganze in den Blick.
Sie hat es getan, zum ersten Mal seit fast 5 Jahren. Die EZB hat im Juni den Leitzins gesenkt um 0,25 Prozentpunkt und damit die Zinswende eingeläutet. Bislang aber läuft diese Wende noch sehr zaghaft, denn nun steht erstmal eine Zinspause an. Es gäbe deutliche Hinweise darauf, dass die EZB die Zinsen bei der heutigen Sitzung nicht verändern wird, so Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der staatlichen Förderbank KfW. Im Laufe des Jahres könnte es dann aber noch 2 weitere Senkungen geben.
Vorausgesetzt natürlich, dass die Daten, die jetzt noch reinkommen, auch so wie erwartet reinkommen, dass sich zeigt, dass die Dienstleistungsinflation zurückgeht und dass eben auch das Lohnwachstum moderat wieder wird. Denn da haben wir ja deutliche Zuwächse gesehen.
Die Währungshüter wollen sicherstellen, dass die Inflation nicht wieder an Fahrt gewinnt, wenn die Zinsen zu schnell und vor allem zu stark gesenkt werden. Die Zurückhaltung der EZB sorgt dafür, dass Sparer weiterhin von Festgeld- oder Tagesgeldzinsen profitieren können. In der Spitze bieten Banken noch immer Zinsen an, die an die Marke von 4% heranreichen, trotz der ersten Leitzinssenkung. Dazu Sebastian Schick, Chefredakteur beim Verbraucherportal Bialo.
Wer hätte es gedacht, vor noch gut 2 Jahren sage ich, dass man mit Tagesgeld und Festgeld wirklich mal die Inflation schlagen kann. Das hätte sich wahrscheinlich keiner in seinen kühnsten Träumen vorstellen mögen. So ist es aber jetzt. Also man macht da wirklich einen guten Schnitt.
Seit dem ersten Zinsschritt der EZB hat sich das Angebot auf dem Tages- und Festgeldmarkt nur wenig verändert. Nach einer Auswertung des Portals Verivox lag der durchschnittliche Tagesgeldzins im Juli bei 1,69%. Vor der Zinssenkung Anfang Juni waren es noch 1,72%. Im Umkehrschluss heißt das, wer Geld aufnehmen will, muss weiterhin tief in die Tasche greifen. Das betrifft Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen. Daten der Europäischen Zentralbank zeigen, die Kreditnachfrage hat unter den hohen Zinsen gelitten. Seit 2 Jahren geht sie zurück. Die EZB geht nun aber davon aus, dass die Kreditnachfrage unter den Firmen der Eurozone in der zweiten Jahreshälfte wieder moderat steigt. Das wiederum könnte auch die Konjunktur zunehmend beleben. Welche Rolle spielt dabei die Zinspolitik? Volkswirtin Fritzi Köhler-Geib von der KfW geht davon aus, dass sich die EZB langfristig auf ein neutrales Zinsniveau bewegen wird.
Also auf ein solches Zinsniveau zu bewegen wird, indem sie weder bremsend auf die Wirtschaft noch beschleunigend wirkt. Das kann man nicht direkt beobachten, dieses Zinsniveau, aber das liegt geschätzt auf jeden Fall unter 3%, irgendwo zwischen 3 und 2%.
Von diesen Zahlen ist der Leitzins aktuell noch ein gutes Stück entfernt. Er liegt bei 4,25%. Im Sommer dürfte sich daran nichts mehr ändern. An den Aktienmärkten ist die Erwartung klar. Der nächste Zinsschritt nach unten dürfte dann im September folgen. Sicher ist das aber nicht.
Also wir stehen unmittelbar vor einer Zinsentscheidung heute um 14.15 Uhr.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Sie kennen die Situation vermutlich. Sie haben was bestellt und das Paket kommt auch an, aber es ist nicht das drin, was Sie bestellt haben. Und jetzt, Margret Bielenberg sagt Ihnen, was Sie in der Situation tun können.
Wer beispielsweise ein neues Handy bestellt hat, das Paket öffnet und dann eine Steckerleiste herausholt, wird mehr als verärgert sein, vor allem wenn das Handy schon bezahlt ist. David Herz, Rechtsanwalt in der Kanzlei Buse Herz Grunst, empfiehlt, nicht gleich von Betrug auszugehen.
Ich würde als allererstes erstmal den Kontakt zum Händler suchen. Und wenn der dann sagt, ja ups, das war ein Versehen, wir schicken Ihnen das Neue zu, dann ist ja alles wunderbar.
Ist das nicht so, können Kundinnen und Kunden den Vertrag, den sie mit dem gewerblichen Händler geschlossen haben, einfach widerrufen, sagt Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale Hamburg. Aber die Ware nicht einfach kommentarlos zurückschicken.
Ich kläre das vorab mit ihm, dass ich was Falsches erhalten habe. Ich möchte vielleicht jetzt gar nichts mehr bei ihm kaufen, dann schicke ich die falsche Lieferung zurück und die Sache ist abgeschlossen.
Online-Händler dürfen von ihren Kunden keine Beweise fordern, dass sie die Ware auch wirklich erhalten haben, sagt Rechtsanwalt Herz. Dokumentierende Fotos oder Videos vom beschädigten Paket oder Zeugen beispielsweise, die beim Auspacken dabei waren, können gegebenenfalls einen Streit um die Ware schneller beilegen. Nötig ist das alles nicht.
Bei Verbrauchern gibt es da eine sogenannte Beweislastumkehr. Das heißt, da hat nicht der Verbraucher zu beweisen, dass das Handy oder was nicht bei ihm angekommen ist, sondern der Unternehmer muss beweisen, dass es tatsächlich beim Verbraucher angekommen ist.
Das wird der Händler in der Regel nicht können, sagt David Herz. Trotzdem ist das Recht hier auf Kundenseite. Der Online-Händler muss das bereits gezahlte Geld erstatten. Eine schnelle eigenmächtige Rückbuchung über PayPal beispielsweise sei oft schwierig, sagt die Verbraucherschützerin.
Wenn ich mit PayPal bezahlt habe, habe ich PayPal einfach angewiesen, das Geld an den Verkäufer zu schicken und PayPal hat einen Erstattungsanspruch. Das ist jetzt erstmal völlig egal, ob ich Ware erhalte, nicht erhalte, das Richtige halte oder was auch immer ich für Probleme mit dem Verkäufer habe.
Deswegen empfiehlt die Verbraucherschützerin am besten, wenn möglich, von vornherein per Rechnung zu zahlen oder per Einzugsermächtigung.
Weil da kann ich dann in der Tat ohne Angabe von Gründen 8 Wochen das Geld zurückbuchen lassen, nachdem es von meinem Konto abgebucht worden ist.
Wer noch nicht bezahlt, die richtige Ware aber auch noch nicht bekommen hat, muss sich nicht unter Druck setzen lassen.
Solange Sie die Ware nicht erhalten haben, müssen Sie das Geld auch nicht bezahlen. Da haben Sie ein sogenanntes Zurückbehaltungsrecht.
Stellt sich der Online-Händler quer, dann reiche normalerweise
ein ordentlicher Hinweis auf die geltende Rechtslage und ein Hinweis ja auf die Beweislastumkehr vor allem, sodass man in der Regel da zu einer Einigung kommt. Also mir ist jetzt kein Fall bekannt, wo es so richtig eskaliert aus unserer Praxis.
Ist dem nicht so?
Dann kann man sich gerne an die Verbraucherzentralen wenden. Wir bieten da Beratung an. Sie ist kostenpflichtig und das Entgelt ist ein bisschen abhängig von den Bundesländern, also variiert ein bisschen. Also einfach gucken bei der Verbraucherzentrale vor Ort, was kostet da eine Beratung und dann eben auch Vertretung gegenüber der Gegenseite.
Also das können Sie tun, wenn was Falsches geliefert wird online. Der Ausbau der Windkraft in Deutschland, der kommt weiterhin nicht richtig in Schwung. Dazu hat der Bundesverband Windenergie heute ein paar Zahlen bekannt gegeben. Allerdings sind ein Drittel mehr Windräder genehmigt worden als noch vor einem Jahr. Also die Zahl der Genehmigungen immerhin steigt rapide. Für Ursula von der Leyen geht es im EU-Parlament heute jetzt genau um ihren Job. Überzeugt sie oder wird noch jemand anderes Kommissionspräsidentin oder Präsident? Silvia Engels informiert sie über das, was da passiert in den Informationen am Mittag um 12.10 Uhr. Ich bin Sandra Pfister, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.